Das Wasser, was aus dem Wasserhahn kommt, so heiß wie möglich, was ihr an den Händen ertragen könnt, kann eure Küche nicht beschädigen. Wenn eure Finger das abkönnen, kann es auch die Küche nicht beschädigen.
Dann sehen Sie da einen Kratzer. Ja, dann muss ich natürlich sagen, das kann sein, dass Sie den dann sehen. Der gilt aber als nicht vorhanden, weil der ist dann im Rahmen einer üblichen Toleranz.
Küchenliebe, der Podcast rund um die Küche. Für euch Küchenkäufer, Küchenanfänger und Küchenprofis. Gerard und Sascha leben nicht nur Küche, sie lieben sie.
Ich liebe meine Küche, wir sind ein schönes Paar. Ich mag ihre Gerüche und ich mag ihr Inventar.
Da sind noch. Hallo liebe Küchenliebenden, herzlich willkommen zur 31. Episode des Küchenliebe-Podcasts. Der Podcast rund um die Küche für Küchenprofis und Küchensuchende. Ich bin Gerard Alsdorf.
Und mein Name ist Wollschläger, Sascha Wollschläger. Hallo Gerard, du hörst dich etwas angekratzt an. Was ist los?
Ich bin ein bisschen hüstelig tatsächlich. Also meine Stimme ist so, geht so.
Der Sommer kommt und du hast Kratzen in der Stimme. Was ist die Ursache?
Sei ehrlich. Es kann am Wetter liegen. Ich kann aber auch dazu sagen, ich war zwischendurch in Ischgl beim Closing und da war es sehr laut und dann musste ich gegen die Lautstärke ansprechen und das war noch zusätzlich vielleicht Gift für meine Stimmbänder.
Ja. Und Alkohol wurde natürlich nicht konsumiert, dass das der
Fall sein könnte. Nee, es gab die ganze Zeit Kamillentee, Kräutertee, Pfefferminztee und wie das alles so heißt. Ihr lieben Küchenliebenden, willkommen wieder mal zum weltbesten Küchenpodcast im Internet. Heute geht es um vermeidbare Reklamationen. Ja, Sascha hat da sicherlich auch das eine oder andere schon erlebt in dem Bereich. Gutachten, die vielleicht nicht notwendig gewesen wären. Schauen wir mal. Ich bin später dran mit einem Küchenhelfer. Dann darf ich auch heute die Playlist befüllen, die Party-Playlist. Endlich gibt's mal wieder anständige Musik und nicht irgendwelche komischen Geschichten da von Modern Talking und so weiter. Wobei das gar nicht schlecht angekommen ist. Habe ich hier und da Feedback bekommen, wieso? Das ist doch ganz gut. Also,
ja, das ist, habe ich auch gesagt.
Ja, passt. Ja. Gleich vorweg, wir freuen uns immer über Bewertungen. Bitte schon mal während des Hörens eine Bewertung dalassen in eurem Podcast-Player. Das freut uns sehr. Wir freuen uns über Feedback, Mails, Themenvorschläge, ein Abo. Und da wir nur noch alle 4 Wochen kommen mit den Standardfolgen, ist das Abo besonders wichtig, damit ihr nichts verpasst. Ja, ihr findet uns auf Facebook, auf Instagram. Die Homepage heißt küchenliebe-podcast.de. Für wen machen wir die Küchenliebe? Für Küchensuchende, für Küchenprofis, für Küchenanfänger. Als Ausbildungstool für Verkäufer wird es genutzt und wir sind angekommen in der Branche auch als Werbeplattform. Also die Industrie darf uns gerne ansprechen. Wir finden da sicherlich im Bereich der Sonderfolgen eine gute Lösung. Ja, was war los? Ein kleiner Rückblick. Wir haben gesprochen über Nischenverkleidungen, Fliesen, alles was so, ich sag mal, sich hinter der Arbeitsplatte befindet. Spritzschutz kann man es auch nennen. Und da hatten wir gesprochen über die Metrofliese insbesondere. Diese Metrofliese, die ist nämlich gar nicht, ich habe nochmal nachgelesen, aus London ursprünglich. Die ist wohl um das Jahr 1900 in der Pariser U-Bahn zum ersten Mal eingesetzt worden und später kam sie dann nach London.
Also, ja, weil kurze die Pariser Korrektur. U-Bahn ja auch Metro heißt. Ich Depp, ich hab's falsch geschrieben ins Skript.
Ja, es nutzt ja nichts. Aber da kam ein Klugscheißer übers Netz und natürlich haben wir das jetzt richtig gestellt. Alles schön. Dann habe ich eine Geschichte erlebt. Wir haben ja darüber gesprochen, dass man gerade so im Bereich der Mietsituation vorhandene Fliesen schön kaschieren kann, pimpen kann mit einer Nischenrückwand. Sascha, kannst du dich erinnern?
Draufkleben, einfach draufkleben.
Einfach
und
draufkleben.
Dein Zitat war, beim Auszug einfach wieder abnehmen.
Genau, so.
Ja.
Jetzt habe ich original, das ist original, in der Woche nach Veröffentlichung habe ich eine Küche gesehen, da sollte eine Nischenrückwand montiert werden. Das war alles so vorgesehen. Dann wurde die Küche, die Möbel wurden vor das Fliesenschild, quasi vor diesen Fliesenspiegel geschoben, dann fiel schon die erste ab. Dann fiel die nächste ab dann fiel die ganze untere Reihe ab. Eine Vollkatastrophe. Also, um das Thema nochmal so ein bisschen zu konkretisieren, wenn ihr Nischenrückwände auf vorhandene Fliesen kleben wollt, dann müsst ihr auch darauf achten, dass die vorhandenen Fliesen fest an der Wand kleben, sonst funktioniert das nämlich auch nicht. Fakt ist auf jeden Fall, diese Küche, die da montiert wurde, sollten die Mieter da mal ausziehen, in 5, in 10, in 15 Jahren, egal, die ziehen mit Nischenrückwand und Fliesenspiegel aus. Kannst dich drauf verlassen. Der kommt dann komplett mit runter.
Ah, sehr schön.
Alter Falter. Ah ja, gut.
Wir hatten eine Zuschrift.
Ja, von Thomas. Thomas aus, der ist gar nicht so weit weg von dir, aus dem hohen Norden. Das ist ein Küchenprofi, muss man dazu sagen. Netter Kerl. Hat uns was Schönes geschrieben und er hat eine Werbemöglichkeit angefordert bei uns. Er wollte in DIN A4 oder DIN A5 eine PDF haben, um den Podcast bewerben zu können innerhalb seiner Ausstellungsfläche in seinem Studio. Und dann habe ich da was gebastelt. Das ist ein QR-Code. Diesen QR-Code können dann seine Küchenkunden einscannen, einlesen und werden dann direkt zu unserem Podcast geleitet. Also Thomas, vielen Dank dafür. Der hat sich dann so ein Acrylaufsteller gebastelt, hat das da reingesteckt und hat das auf eine Küche gestellt und so hat der Endgebraucher eben da die Möglichkeit im Studio sofort unseren Podcast zu finden. Also er ist Fan und empfiehlt unseren Podcast, finde ich super.
Freut uns sehr und Thomas, wir beide haben noch was zu klären, wir werden uns in Berlin sehen. Gab das so einen kleinen Seitenhieb, ich bin mal gespannt.
Genau, dann machen wir in Berlin,
sehr nette, da gibt es keine schriftliche Kritik, alles gut, war putzig. Frage mit dem Acrylaufsteller, Gérard, wir könnten doch dieses Ding sogar mal auf die Homepage stellen zum Download, wenn das jemand haben möchte.
Da muss ich mal gucken, ob ich das
so eine PDF.
Ob ich das mit der Seite da hinkriege. Ja. Aber grundsätzlich, wenn das jemand haben möchte, dann können wir das verschicken. Das ist eine E-Mail, schreibt uns an, wenn ihr so einen Aufsteller haben wollt, dann schicken wir euch die PDF, so einen Acrylaufsteller habt ihr sicherlich in der Ausstellung, dann kann man das wunderbar machen.
Gut, zum Thema. Können wir deine Stimme ja mal ein bisschen schonen? Ich mache da mal die Einleitung heute zum Thema.
Bitte.
Sommer. Also wir sind auf das Thema gekommen, weil natürlich auch ich ständig mit Reklamationen, sag ich jetzt mal, beauftragt werde, mir so etwas anzusehen. Du natürlich in deinem Tagesgeschäft auch, dass der Handelspartner dich anruft und sagt, ich habe hier ein Problem mit dem Kunden.
Genau.
Und dann musst du da ja auch gelegentlich mal hin. Das kennen wir ja alle so aus unserem Tagesgeschäft. Aber es gibt so viele Reklamationen, die, wir wollen jetzt nicht das Wort unberechtigt nehmen, die aber zumindest vermeidbar sind, wenn Kommunikation, auch zwischen dem Handel und dem Kunden, aber vor allem, wenn der Kunde nicht sofort zum Telefonhörer greift, wenn seiner Meinung nach was nicht ist, sondern einfach erstmal nachdenkt, mal schaut und wir werden das jetzt einmal sagen und sicherlich am Ende des Podcasts nochmal immer die Gebrauchs- und Pflegeanleitung gelesen hat.
Natürlich.
Ja. Also zur Info, es kann natürlich Wiederholungen geben. Es gibt natürlich unsere Lieblingsthemen, die wir gerne mal wieder nennen. Die werden sicherlich auch hier irgendwie wieder ein bisschen die Runde machen, aber die Folgen sollen ja auch separat einzeln hörbar sein.
Ganz genau. Und wenn jetzt jemand nicht die Folge Pflege oder Reinigung matter Oberflächen hören möchte, dann kann er, ich sag mal, diese Folge hier einzeln hören und bekommt trotzdem einiges eben davon, von dem Inhalt mit. Ja, Sascha, dann fängst du an.
Ja, also heißer Topf auf Arbeitsplatte, so als Stichwort.
Ja.
Also wenn jemand sagt, seine Kunststoffarbeitsplatte, seine HPL-beschichtete Arbeitsplatte, diese Standardplatten sozusagen, ja, da löst sich da oben, was wird dann gesagt?
Mhm.
Das sehe ich natürlich aus 2 Meter Entfernung, dass diese Beschädigung kreisrund ist und exakt den Abdruck, die Größe eines Topfbodens hat, der auch da am besten noch beim Kunden im Schrank steht. Dann hat man da einen wirklich zu heißen Topf draufgestellt.
Genau.
Deswegen sollte auch vom Handel die grundsätzliche Information gegeben werden, haben wir beim, glaube ich, beim Thema Arbeitsplatten gesagt. Töpfe und vor allem Pfannen, die ja deutlich heißer sind als Töpfe, haben auf Arbeitsplatten nichts verloren.
Richtig.
Wir können es jetzt mal ganz kurz, natürlich kann man das ganz kurz abstellen, wenn man sich die Finger verbrannt hat und man greift wieder nach und stellt ihn dann weiter. Aber diese Kontaktzeit zu definieren ist unwahrscheinlich schwierig und der Schaden entsteht echt schnell.
Richtig, genau.
Und ist auch schwer reparabel. Also ja, das kennst du ja, das gibt so eine kleinen einsetzbaren Granitfelder oder so ein Zeugs. Also man kann diese Fläche dann wirklich nur raussägen, wenn man die Platte nicht komplett tauschen will und da dann so ein Ding einbauen. Dann hat man allerdings eine Platte, wo man immer einen heißen Topf draufstellt.
Also ich würde lieber gleich was unterlegen, auch nicht den kurzen Moment da herausfordern, die Platte wird einen Schaden nehmen. Das gilt im Übrigen für nahezu alle Materialien, wenn ich eine Massivholzarbeitsplatte habe, bekomme ich auch einen Brandfleck, die geht dann nicht kaputt, das sieht dann halt blöd aus. Und auch Steine können Schaden nehmen. Also legt bitte etwas drunter. Das war jetzt mal so ganz schnell, das ist wirklich eine unnötige Reklamation, eine vermeidbare Reklamation, die echt immer wieder vorkommt.
Naja, und vor allem, man muss auch sagen, der Schaden, der daraus resultiert, ist ein Schaden aus unsachgemäßer Nutzung. Also das ist kein Reklamationsgrund. Also es ist eine unnötige Reklamation. Aber natürlich ist der Schaden auch immer hoch bei sowas.
Richtig. Und sie ist in der Regel mit einem hohen Montageaufwand und damit mit sehr hohen Kosten verbunden. Also lohnt sich nicht. Ja, Punkt 2. Wir haben eine Folge gemacht mit Till Hoheneder. Kannst du dich erinnern? Wie? Da war so die Überschrift, wie räumt man den Geschirrspüler richtig aus? Ja, und es gibt aber doch eine Regel, den Geschirrspüler richtig auszuräumen, denn man sollte nasses Geschirr nicht aus dem Geschirrspüler in die Schränke stellen. Dieser Klassiker ist so, die Kaffeetasse, der Kaffeetassenboden ist noch feucht und dann wird die Tasse in den Schrank gestellt. Und dann, die Schränke sind oft innen weiß, dann sieht man so einen Wasserfleck, so einen Wasserklecks nicht. Der bleibt dann vorne an der Kante stehen und ruckzuck quillt so ein Korpus auf. Das ist eine wirklich vermeidbare Reklamation. Wenn da Pfützen stehen, ich spreche jetzt mal von mir, ja, wir sind ja beide Klugscheißer in dem Sinne. Ich habe immer einen Lappen dabei, wenn ich sehe, da ist eine Pfütze, gerade auch bei Kunststoffgefäßen, dann mache ich die Pfütze eben weg und dann räume ich die Klamotten in den Schrank.
Ja, natürlich, man räumt den Geschirrspüler aus mit einem Geschirrhandtuch in der Hand. Trocknet das dann nach. Ganz wichtig ist, ich benutze zum Beispiel gern so eine Auflaufform aus Ton. Die sind glasiert, aber nicht von der Unterseite. Und die muss man ohnehin, die lege ich immer in die Küche umgekehrt, damit sie von unten austrocknet, weil bei mir ja immer alles in die Spülmaschine wandert.
Ja, davon habe ich gehört.
Ja, und dann hat er natürlich ein bisschen viel Wasser aufgenommen und damit das raustrocknen kann.
Punkt 3, das ist, wirklich dein Klassiker, ne? Den du wahrscheinlich, also wenn irgendwie Arbeitsplattenbeschädigungen gemeldet werden, ist das wahrscheinlich neben dem heißen Topf, sind das die anderen 50%, oder?
Ja, die brechen natürlich auch schon aus vielen anderen Gründen, aber diese, ich will es jetzt mal sagen, Unart, auf die Arbeitsplatte zu steigen, weil man entweder, ich sag jetzt mal, so eine unglückliche Planung hat, dass man dann irgendwie die obere Einlegeboden eines Schranks nicht rankommt oder eben Fenster öffnen, reinigen will oder so ähnlich. Da muss man schon wirklich, wenn man es dann tut, vielleicht vorher nochmal sein Küchenstudio fragen. Sag mal, welchen Punkt kann ich dann überhaupt mich mal draufstellen? Denn wenn das genau die Verbindung von zwei Schränken ist, dann kann ich mich auf so eine Platte da mal draufstellen. Das ist also gar kein Problem, aber das muss wirklich ein relativ exakter Punkt sein und natürlich niemals irgendwo im Bereich des Kochfeldes oder der Spüle, weil da ist die Platte ja so weit geschwächt, dass sie ja kurz davor ist, von selbst zu brechen, um es mal überspitzt zu formulieren. Ja, genau. Wenn von 60 Zentimetern 50 Zentimeter rausgeschnitten werden, dann fehlen mir nun mal ein großer Teil meiner Stabilität. Also das sollte auch ja der gesunde Menschenverstand wissen. Und heute bei dem hohen Anteil an Kochfeldabzügen habe ich natürlich auch diese Schäden immer an den Glasflächen der Kochfeldabzüge. Denn die sind auch bruchempfindlicher als normale Kochfelder, weil die ja in der Mitte so ein Loch drin haben. Da ist ja auch die Glasfläche bruchempfindlicher, also Standard.
Auch da sollte man nicht draufsteigen.
Ja, und natürlich auch, ich sag mal, eine Massivholzplatte ist da natürlich die stabilste. Und wer glaubt, dass irgendeine Steinplatte da nicht bricht, ich weiß nicht, wie viele 100 Bilder er haben möchte von mir, um Himmels Willen, natürlich.
Fordert sie an, ihr bekommt sie alle.
Das wird schwierig, ja. Aber Datenschutzverpflichtung hier.
Die Geschichte ist so ein bisschen so entstanden, dieser Punkt. Es gab so ein schönes Video irgendwo im Internet, ja. Da hat sich eine junge Dame beschwingt auf die Arbeitsplatte gesetzt. Das war so ein Schrank, der war 100 bis 120 Zentimeter breit. Und sie sprang dann so mit Schwung da drauf und dieser Push-to-Open-Beschlag unten drunter, der ging dann auf. Das war das, was sie zeigen wollte, dass das ja blöd ist. Dass aber die Arbeitsplatte genau in der Mitte dieses Schrankes am schwächsten ist von der Unterstützung. Das hat sie nicht gewusst. Also die Platte hätte gut brechen können. Also, liebe Küchenliebenden, solltet ihr draufsteigen wollen,
genau. Ja,
fragt den Küchenprofi, wenn überhaupt, wo das möglich ist.
Punkt 4. Die Dunsthaube.
Überschrift
Dunsthaube, wie auch immer wir sie bezeichnen wollen. Das ist natürlich ja mein Steckenpferd. Also das erste ist, wenn es da Quellschäden gibt an den Schränken links und rechts daneben,
ja,
dann ist doch mit großer Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass diese Dunsthaube einfach nicht korrekt benutzt wird. Oder man nicht weiß, dass diese Dunsthaube eben im Umluftbetrieb ja die feuchte Luft im Raum lässt. Und wenn ich dann koche wie verrückt mit offenen Töpfen, dann muss ich auch mal ein Tuch nehmen und meine Schränke trockenwischen.
Mhm.
Sonst ist das so klatschnass, das können diese Schränke nicht ab, dieses Bedampfen. Und wenn ich dann eben nur auf eine Umluftlösung komme, muss ich das schon etwas pfleglicher behalten. Pfleglich behandeln, wollte ich sagen. Ist nicht wahr. Und eine Dunsthaube hat auch eine gewisse Technik, funktioniert im Prinzip wie ein Ofen. Also Abluft, wenn wir jetzt von Abluft reden. Sie funktioniert am besten, wenn ich sie einschalte, wenn noch kein Wasserdampf da ist. Dann habe ich schon einen Luftstrom da und wenn dann die feuchte Luft kommt, dann habe ich eine deutlich bessere Leistung. Sollte man sich auch merken und steht auch wieder in jeder Gebrauchsanleitung drin. Schalten Sie die Dunsthaube zu Beginn des Kochvorgangs an.
Genau. Es muss im Haus, in der Wohnung, im Raum ein gewisser Unterdruck schon vorhanden sein, damit die Luft gelenkt wird. Wenn ich Luft absauge, muss ich wieder Luft zuführen, sprich über ein Fenster oder eine Tür, whatever.
Ja, genau. Und an die Bastler jetzt unter euch draußen. Wenn eine Dunstabzugshaube einen 150 mm Querschnitt Abluftanschluss hat, dann hat der Hersteller sich was dabei gedacht. Und dann muss auch die gesamte Verrohrung für eine Abluft dem Querschnitt entsprechen. Ansonsten kann es sogar ein Gewährleistungsproblem geben. Küchenfachhandel ist üblicherweise so gut geschult, die wissen, was da zu machen ist. Die nehmen da die richtigen Rohre. Aber wenn ihr jetzt mal selbst was installiert, habt euch das Ding vielleicht selbst beschafft, unbedingt darauf achten, denn ansonsten hat das Ding bestenfalls gar keine Leistung. Also ich kann auch die Leistung durch einen geringen Querschnitt so viel schlechter machen, dass ich faktisch null habe.
Genau. Sascha, was sind denn so ganz knackig die Punkte, warum eine Haube nicht funktionieren kann? Also der Anruf kommt beim Küchenprofi an, meine Haube zieht nicht ab. Einfach mal so runtergehackt.
Also das erste ist schon mal neue, moderne Häuser, die pottdicht sind. Und ich habe dann nicht auf eine Zuluft geachtet. Egal, wer jetzt daran schuld ist. Selbst wenn ich jetzt keinen Ofen habe oder habe irgendwas Besonderes, dann muss ich auch mal ein Fenster in der Nähe öffnen. Denn wenn ich etwas raussaugen will, du hast das ja mal genannt, den Capri-Sonne-Effekt.
Genau.
Den nehmen wir jetzt auch offiziell in Merkblätter auf, habe ich gesagt, weil das kann sich jeder merken.
Ja.
Dann hat die keine Leistung. Das ist natürlich vollkommen klar. Abluft braucht Zuluft, ist so ein Grundsatz. Zweites, was auch wirklich ist, liebe Küchenliebenden, wenn ihr der Meinung seid, eure Dunsthaube zieht nicht ab, bevor ihr dann den Küchenprofi anruft und sagt, das Ding taugt nichts, nehmt bitte als Test erstmal alle Filter raus. Sowohl die Metallfilter als auch eventuell vorhandene Aktivkohlefilter. Und wenn die Dunsthaube dann funktioniert, dann kann der Küchenprofi oder der Gerätehersteller nichts dafür. Dann habt ihr einfach nicht regelmäßig eure Filter gewechselt oder gewartet, gereinigt. Also eine ganz häufige Reklamation sind einfach, ich nenne es mal, verstopfte Filter.
Genau. Und dazu eine kleine Faustformel. Legt die Filter, je nachdem, was es für ein Modell ist, einmal in der Woche in den Geschirrspüler und reinigt das Ding durch, fertig. Wenn Fett erstmal zu lange im Filter verbleibt, dann verharzt es und dann ist es auch durch den Geschirrspüler kaum noch zu entfernen.
Das wird betonhart, das ist Wahnsinn. Also wie Harz, genau, wie du gesagt hast, wie so ein altes Baumharz wird das. Das ist also eine ganz, ganz wichtige, und das sind wirklich, damit haben wir im Prinzip schon die beiden wichtigsten Punkte. Also die Dunsthaube, auch wenn man es nicht meint, braucht eine sehr intensive Pflege, schräge Reinigung.
Richtig. Wird oft unterschätzt und es wird auch oft einfach runtergespielt, also nicht unterschätzt, es wird auch einfach wirklich runtergespielt. Ach ja, das reicht da, wenn sie einmal im Monat. Das ist alles Bullshit. Natürlich je nach Kochgewohnheit. Es kann auch täglich sinnvoll sein, je nachdem, wie ich brate.
Also, wollte ich sagen, Beispiel, ich habe mal Entenkeulen gebraten, 2 Pfannen voll.
Ja.
Und da war es kurz davor, dass das Fett schon wieder raustropfen wollte.
Ja, genau.
Also das liegt, wie du sagst, ganz klar an der Nutzung und man hat doch das Gefühl. So, das nächste ist doch dein Lieblingspunkt.
Das ist mein
Finger aneinander reiben, ne?
Total, genau. Wir reden über Spülmittel. Überschrift, die Dosis macht das Gift. Wichtig ist, wenn ihr Spülmittel einsetzt, es muss immer hochverdünnt sein. Ihr solltet immer mit sehr viel heißem Wasser nachwischen, um das Spülmittel zu entfernen. Spülmittel ist schichtbildend und hinterlässt Schlieren. Das ist ganz wichtig. Ein Beispiel dazu. Habe ich jetzt gerade ganz aktuell. Eine Küchenfront, eine Küchentür soll ausgetauscht werden. Die ist so ungefähr 2 Jahre alt. Die wurde beschädigt vom Endgebraucher. Alles gut, kann mal passieren. Und der Handelspartner, der Profi, hat jetzt eine neue Tür bestellt. Jetzt sieht diese Tür aber etwas anders aus. Vom Glanzgrad als die ursprüngliche Küche. Und es ist genau so, dass eben diese ganze Küche braucht jetzt eine Grundreinigung. Die Putzschlieren, die da entstanden sind, diese Spülmittelschlieren, müssen abgetragen werden. Das ist relativ aufwendig, das wieder abzutragen. Hätte man verhindern können, wenn man es gleich beim Reinigen ja eben nicht aufgetragen hätte. Ja? Also sprich immer mit sehr, sehr heißem Wasser nachwischen. Das Wasser, was aus dem Wasserhahn kommt, so heiß wie möglich, was ihr an den Händen ertragen könnt, kann eure Küche nicht beschädigen. Wenn eure Finger das abkönnen, kann es auch die Küche nicht beschädigen. Ganz wichtig.
Die sogenannte Schmutzpolitur ist das dann schon, kann man sagen.
Sehr schön, sehr schön. Brillenträger wissen genau, was ich meine. Ja? Wenn ihr eure Brille mit Spülmittel reinigt, dann wisst ihr, welche große Menge Wasser notwendig ist, um die Brille wirklich streifenfrei zu bekommen. Und das ist eine große Menge Wasser.
Das und vor allem heiß. Und vor allem, also du machst es sicherlich ähnlich ich, so einen Tropfen drauf, mit den Fingern verreiben unter fließendem Wasser und dann mit heißem Wasser so lang, bis keine Bläschen mehr kommen und dann ein bisschen nachtrocknen.
Ich habe Kunststoffgläser, da bin ich vorsichtig mit der Temperatur, aber auf jeden Fall warm und viel Wasser.
Naja, also ich habe nur 50 Grad heißes Wasser zu Hause, aber ja, das müssen sie abkönnen.
Ne?
Genau. Ja, genau. Aber ja. Thema Wasser. Beim Thema Wasser.
Ach so, pass auf, nochmal ganz kurz zu diesem Thema Schichtbilden. Auch so ein typischer, so eine typische Reklamation ist keine Reklamation. Da kommt der Anruf, lieber Herr Meier, ich habe ein Glas neben meiner Spüle abgestellt und da ist jetzt ein Rand auf der Arbeitsplatte. Die Küchenarbeitsplatte ist nicht als Arbeitsplatte geeignet, das funktioniert so und jetzt geht's nicht. Die ist jetzt beschädigt. Das wird reklamiert. Nein, die ist nicht beschädigt. Diese Spur ist oben in dem Schmierfilm, in dem Spülmittelschmierfilm. Also braucht diese Arbeitsplatte eine Grundreinigung. Und wie diese dann Grund zu reinigen ist, das kann euch euer Profi sagen. Oder ihr hört mal die Folge Reinigung matter Oberflächen oder wir haben eine Folge auch gemacht, Pflege allgemein. Also wir haben einige Folgen, Podcast-Folgen produziert, in denen wir auf genau dieses Thema eingehen. Da ist für jeden sicherlich was dabei.
Genau. Aber Thema Wasser. Ich wollte so eine schöne Überleitung machen.
Ja.
Also natürlich ist eine Küche dafür da, um in ihr zu kochen. Aber eine Haushaltsküche ist nun mal auch ein Möbelteil. Und da hat Wasser, Feuchtigkeit dauerhaft an Stellen, an denen es nicht hingehört, auch einfach nichts verloren, erzeugt Schäden, die dann wirklich vermeidbar sind. Also irgendein wirklich nasser Lappen, irgendein Wischtuch über Fronten legen zum Trocknen, so Spülschrankfront halb öffnen und das da drüber legen, macht binnen kürzester Zeit natürlich die Front kaputt, weil in diesem Lappen ja auch noch eben Spülmittelrückstände drin sind, die sowas befeuern. Über die Arbeitsplatten-Eckverbindung bei Schichtstoffplatten da einen Lappen drüber legen oder eben Kaffeemaschine, die ja auch mal überkocht. Es gibt ja noch einige Leute, die eine Kaffeemaschine richtig so Ding benutzen. Mhm. Das sind natürlich alles so Dinge, das hat da nichts verloren. Also nach der Nutzung Küche trocken wischen. Wenn sie dann einen Schaden hat, dann kann das schon andere Ursachen haben. Dann ist vielleicht auch mal was nicht in Ordnung. Aber wenn ich jedes Mal nach meiner Nutzung ganz normal einmal mit dem Lappen und wisch die normal trocken, Also nicht polieren, einfach nur das stehende Wasser wegwischen. Dann entstehen auch üblicherweise keine Schäden. Ich finde das auch immer so witzig, dass mir Leute erzählen wollen, sie hätten schon, ach und mein Nachbar hatte dieses Problem auch. Ich bin dann immer ab und zu geneigt zu sagen, ach wissen Sie, ich werde nächstes Jahr 50, so ein paar Küchen habe ich auch schon benutzt und ich habe noch nie solche Schäden gehabt.
Nee, tatsächlich, genau.
Mhm. Ja, ja. Ich halte dann aber immer natürlich meinen Monks, Mund, aber ne? Ja, wie Monk bin ich ja selbst.
Ja, eben, das meine ich ja.
Aber ich bin jetzt nicht so der Putzmonk. Also normal reinigen ja, aber meine Güte, ab und zu, wenn ich abends mal keinen Bock habe, dann mache ich mein Kochfeld auch nicht mehr sauber. Aber merkt dann schon, dass es am nächsten Tag dieses gespritzte Fett schon deutlich schwerer weggeht natürlich.
Absolut, absolut. Also einfach mal so als Hinweis, rund um die Spüle wirklich immer schön trocken halten, Nut- und Federverbindung trocken halten, rund ums Kochfeld eben die Platte trocken halten. Dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es keinen Quellschaden gibt.
Es gibt noch ein so ein Ding, es gibt ja ein Gerät in der Küche, das kann ja Wasser herstellen. Und das ist der Kühlschrank. Ja. Da ist kein Wasser drin, aber es läuft Wasser aus dem Gerät.
Ja, kann.
So, und das kommt ganz klar daher, in so einem Kühlschrank wird drinnen Kälte erzeugt. Ich mache den auf und zu und warme Luft, die abkühlt, da kondensiert das die Luftfeuchtigkeit raus und die kondensiert natürlich an der kalten Rückwand. Richtig. Die vereist dann teilweise sogar, je nach Gerätemodell ein bisschen oder je nach Temperatur. Und das wird dann regelmäßig automatisch vom Gerät abgetaut. Und dabei entstehen ein paar Tropfen Wasser. Der Kühlschrank hat hinten an der Rückwand unten ein Loch. Da läuft dieses Wasser, tropft dieses Wasser raus. Das sind ja, wenn es richtig ist, wirklich immer nur einige wenige Tropfen. Mhm. Das tropft auf den heißen Motor und verdunstet. Ist ein System, das wirklich seit 70 Jahren einwandfrei erprobt ist und funktioniert. Für diesen Wassertropfen, da entsteht auch kein Schimmel irgendwo hinter der Küche oder so, weil es eine so dermaßen geringe Menge ist. Aber dieses Wasser kann mal so ein bisschen Rückstände enthalten, verstopft dieses Loch da hinten. Das läuft dann über, dann läuft teilweise das unten in den Kühlschrank rein. Und dann ist der ganz voll. Unter der Gemüseschale. Genau, wenn das so Standardbauweise ist. Und dann läuft es vorn aus der Tür raus, wenn es dann überläuft. Und dann läuft es in den Schrank und der quillt natürlich dann liebend gern auf, weil dieses Wasser, wenn ich sowieso schon ein Nutzer bin, der nicht merkt, dass mein Kühlschrank voll Wasser ist drin, dann merke ich eben leider auch nicht, dass das Wasser rausläuft und dann ist der Schaden groß.
Ja. Nutzerfehler. Haben wir auch schon mal erklärt in der Folge natürlich. Wertvolle Tipps, ja, ist eine Wiederholung, aber ist auch ein Schaden, der wirklich immer wieder vorkommt. Sascha, das ist eigentlich, müsste ich jetzt nur sagen, Punkt 7, hole Popcorn und genieße, weil das ist ja genau das, was du gönnen musst. Also wenn einer, dann du. Erklär mal, erzähl mal. Soll ich die Überschrift sagen, oder? Wir haben eine Überschrift. Das Ding heißt Punkt 7, Toleranzen und Betrachtungen oder
ja.
Begutachtungen oder. So, erklär mal.
Ich versuche das mal relativ klein zu halten, weil natürlich das auch meiner fachlichen Expertise unterliegt, sowas zu beurteilen. Mhm. Aber die Grundlage ist, wie ein Gesetz nenne ich es mal. Wir möchten ja auch friedlich miteinander zusammenleben. Das heißt, es muss ja definiert werden, wenn eine Ware produziert wird, dass sie gewisse Eigenschaften haben muss. Das heißt also, es werden Toleranzen auch in optischer Hinsicht festgelegt. Und das heißt dann zum Beispiel, dass ich auf eine Küchenfront nur frontal drauf schaue, in einem Winkel von maximal 30 Grad seitlich.
Mhm.
Und wenn ich dann Fehler in dieser Front mit dem Auge sehen kann aus 70 Zentimeter Abstand, dann gilt dieser Fehler auch als vorhanden. Also es ist ja, du kennst es, ich erlebe es natürlich nahezu täglich, dass dann so Leute mit LED-Strahlern so Querlicht machen und sagen, passen Sie auf, wenn Sie sich auf den Rücken legen, wir warten um 17 Uhr, scheint die Abendsonne hier noch so ein bisschen halb rein, dann sehen Sie da einen Kratzer. Ja, dann muss ich natürlich sagen, das kann sein, dass Sie den dann sehen. Der gilt aber als nicht vorhanden, weil der ist dann im Rahmen einer üblichen Toleranz.
Genau, das ist dieses sogenannte Streiflicht, was dann gern mal dazu gezogen wird, was aber nicht zulässig ist.
Nein, was im Streiflicht betrachtet wird, ist nicht zulässig. Da ist es natürlich, muss man gestehen, da haben die Autobauer das natürlich ungleich schwerer, weil man Streiflicht beim Auto immer hat. Und deswegen haben die Autobauer auch extra so eine Frennellinse heißt das, die die so seitlich dran halten und der macht dann eine Spiegelung davon und dann kann man sehen, ob da Dellen oder Kratzer drin sind. Mhm. Sowas müssen wir zum Glück nicht benutzen. Also eben kleine Fehler nicht. Oder wenn man jetzt sich nicht ganz sicher ist, dann geht man nochmal zurück. Ich betrachte so etwas aus einem größeren Abstand, 2 bis 3 Meter. Und der, wir nennen den dann der uninformierte Betrachter. Wenn es dem nicht auffällt, dann gilt es auch als nicht vorhanden. Natürlich, der Nutzer, der dem irgendetwas jetzt ins Auge fällt, weil es ihm nicht gefällt in optischer Hinsicht, dem wird natürlich auch immer dieser Fehler aus seiner Sicht auffallen. Also Nachbarn holen, sag mal, fällt dir hier was auf in meiner Küche? Nö.
Pass auf, das ist gefährlich. Der uninformierte Betrachter, geile, also schöne Formulierung.
Ja.
Ich sage lieber, also das ist ja fachlich wahrscheinlich genauso richtig, ich sage lieber ein Dritter von der Straße. Der Nachbar, wenn du Pech hast, ist das ein missgünstiger Vogel und der sieht es.
Ja.
Das hast du aber eine Scheiße verkaufen lassen. Das würde ich aber so nicht akzeptieren.
Du, bestenfalls, ich bin noch nicht so weit gekommen, wenn es jetzt eskaliert wäre. Im Notfall besorge ich den uninformierten Betrachter dann.
Auch von der Straße, oder?
Auch, ja klar. Den Otto von der Straße, vollkommen klar. Nein, also der ist wie immer im Leben, ist die Fragestellung da natürlich richtig. Also, liebe Küchenliebende, was wir damit sagen wollen, wenn euch an euren Küchen, an euren neuen Küchen irgendetwas auffällt, dann motzt bitte nicht gleich im Küchenstudio rum, sondern ruft mal an. Sicherlich ist es auch so, wenn es jetzt sich um mehrere Stellen handelt, dass dann jemand aus dem Geschäft vorbeikommt, schaut sich das mit euch gemeinsam an und wird dann auch, diese Bewertungskriterien sind üblich bekannt, mit euch drüber sprechen und sagen, ja, Mensch, wissen Sie was, ich gebe Ihnen recht, diese eine sollten wir auswechseln, das stört schon, das stört auch mich. Glaubt uns, so ehrlich sind auch Küchenhändler, denn üblicherweise haben die auch Spaß an der Küche und wollen ja auch, dass ihr Spaß dran habt.
Absolut.
Aber spitzfindige und mit Gewalt Fehlersuchende sind unbeliebt.
Ja, das Liebste sind so Makroaufnahmen. Total dicht aufgenommen, mit dem Handy groß gezoomt und so weiter.
Ja.
Ohne, und jetzt kommt es, ohne irgendeinen Vergleichsgegenstand daneben. Also wenn ich ein Foto mache von irgendeiner Kontraststelle, dann lege ich immer gern was daneben. Ein Feuerzeug, irgendwas, was man kennt vom Format, dass man einen Vergleich hat.
Natürlich.
Einen Kugelschreiber, ich nehme meistens mal einen Autoschlüssel, den lege ich dahin und dann hat man irgendwie einen Größenvergleich.
Wieso, wie kein Mensch weiß, wie groß ein Dacia-Schlüssel ist?
Ist der so groß oder gibt's gar keinen? Kann ja sein.
Keine Ahnung.
Ne? Nein, aber irgendwie diese Makroaufnahmen, wo dann wirklich nur dieser Schaden oder dieser vermeintliche Kontrastpunkt zu sehen ist, das ist einfach nicht zulässig. Ne?
Ja, absolut, absolut. Und jetzt, wenn wir schon dabei sind, oder wir gehen ja jetzt so ein bisschen in die Richtung, Reklamationen können immer auftreten.
Ja.
Sag doch mal was aus, ich sag mal bewusst jetzt, aus Industriesicht.
Aus Industriesicht gehen wir natürlich immer davon aus, dass wir die Möbel in einem einwandfreien Zustand verladen auf unserem Fahrzeug. Punkt. Dann fährt der Wagen, ich wohne in Bayern, der fährt dann irgendwie runter zu einem Kunden ans Lager. Und dann wird die Küche ausgeladen. In diesem Moment können Beschädigungen passieren. Punkt. Kann passieren. Dann wird die Küche eingelagert, dann wird die wieder ausgelagert und durch einen Spediteur X zum Endgebraucher gefahren. Da können wieder Schäden entstehen. Die Küche wird vielleicht in den 5. Stock getragen und so weiter. Also es gibt ganz viele Gefahrenübergänge, an denen dann entsprechend ein Schaden entstehen kann. Also ganz viele Menschen fassen diese Küche an. Das ist kein Beinbruch, das kann passieren. Transportbeschädigungen, du hast es mal so schön gesagt, die dann später auch nicht sichtbar sind, nicht im Sichtbereich, also hinten ist eine kleine Kante, leicht gestaucht. Der Korpus ist aber konstruktiv nicht beeinträchtigt, ist ja auch keine wirkliche Reklamation.
Nein, absolut nicht.
Das ist Liebhaberei, ne?
Mhm.
So. Und hier kann aber trotzdem der Küchenprofi sicherlich durch eine unkomplizierte Abwicklung aus einem Fehler wieder einen neuen Kunden generieren. Und in der Regel hat er auch ein großes Interesse daran, dass sein Kunde, sein Endgebraucher glücklich ist mit der Küche. Ist doch klar.
Ja, logisch. Also ich glaube, das ist auch immer so ein Spannungsfeld. Natürlich haben wir auch unterschiedliche Zahlungsmodalitäten im Küchenhandel. Und sicherlich ist das Gefühl eines Kunden, nur mittelmäßig gut, wenn er vielleicht schon seine gesamte Küche bezahlt hat.
Ja.
Und zwei Tage nach der Montage hat das Studio sich noch nicht gemeldet, wie es nun mit den drei defekten Sachen in der Küche weitergeht. Das ist natürlich auch etwas, was, ich sag mal, so ein schlechtes Bauchgefühl machst, wie du immer so schön sagst.
Ja.
Also ganz wichtig ist eben auch von Handelsseite mit dem Kunden besprechen, was ist also wirklich da jetzt schief gelaufen. Wer auch immer Schuld daran hat, ist ja dem Kunden egal, der hat ja Anspruch auf eine einwandfreie Leistung. Und sagen, wie läuft das jetzt weiter? Lieber Kunde, es tut uns leid, wir haben es sofort bestellt, wir haben heute die Rückmeldung bekommen, das sind lackierte Teile, es sind Werksferien, es kann wirklich 10 Wochen dauern, bis diese lackierten Teile da sind. Das ist keine böse Absicht des Handels,
genau, sondern
das ist einfach so. Wichtig ist, dass es kommuniziert wird und nicht der Kunde nach 8 Wochen erbost anruft und sagt, Sie haben mir gesagt, wenn ich Reklamationen habe, dauern sie 4 bis 6 Wochen. Ja, das ist auch üblich so, aber das gibt mal Situationen, wo es eben nicht so klappt.
Genau, das können besondere Lacke sein, speziell angemischte Farben, das können besondere Furniere sein. Also wenn es besondere Materialien sind, kann es tatsächlich länger dauern. Also 3 bis 6 Wochen in der Richtung ist relativ üblich. Darüber hinaus kann passieren. Aber dann hast du recht, Kommunikation.
Oder Gerard Murphys Gesetz. Ich habe eine beschädigte Wange. Ich bestelle die bei euch nach. Und was passiert bei euch genau bei der Auslieferung? Die fällt in der Fertigung von der Rampe.
Ja, ist auch schon passiert.
Das ist echt bei solchen Sachen Murphys Gesetz. Und da muss man den Kunden aber auch anrufen. Lieber Kunde, es tut mir jetzt echt leid, ob Sie es mir glauben oder nicht. Das Ding ist leider auf dem Transportweg kaputt gegangen. Ist sofort reklamiert worden. Wir bemühen uns so schnell wie möglich. Im Moment reden wir aber von KW 34 oder was weiß ich auch immer.
Und jetzt kommen wir gleich. Und das ist eine schöne Überleitung. Ja, ist runtergefallen, die Wange. Ärgerlich. Alles kann kaputt gehen.
Ja.
Wichtig ist, pflegt eure Küche. Das hört sich jetzt auch wieder so ein bisschen besserwisserisch an, aber wenn ihr damit gut umgeht, dann kann man viele Sachen wirklich vermeiden. Es gibt so ein paar Punkte, die hacken wir einfach jetzt mal so runter. Sehr beliebt, Druckstellen in Arbeitsplatten aus Massivholz. Ja, wo sollen die herkommen, Druckstellen? Die kommen durch eine mechanische Belastung. Da kann einem eine Schale hinfallen, da kann einem ein Messer aus der Hand fallen. Das muss auch nicht mit der Spitze unten aufschlagen, sondern mit dem schweren Griff vielleicht unten aufschlagen. Dann habe ich eine kleine Beule drin. So dieser Klassiker sind auch gerne Flaschen, Glasflaschen. Das gibt eine Beule im Holz. Punkt. Das kann passieren. Und das ist eine Gebrauchsspur.
Ja, und eine Massivholzplatte, ich sag jetzt mal ganz ehrlich, wenn eine Massivholzplatte nimmt, der muss auch wissen, dass die Platte sozusagen, Dene hat doch zu mir mal gesagt, ich glaube, das habe ich bei den Arbeitsplatten gesagt.
Oh, das habe ich schon dreimal gehört, ja.
Sorge dich doch nicht so, du bekommst ja auch Falten, bekommt deine Arbeitsplatte auch. Also die altert auch mit einem, das gehört doch dazu.
Richtig, absolut. Kleine Ausbrüche bei Steinarbeitsplatten, das hast du schon mehrfach gesagt, gerade so dieses Thema Keramik, sehr harte, sehr spröde Materialien, erklär nochmal.
Ja genau, da ist es zum Beispiel die Unterbauspüle bei Keramikplatten, ne? Halte ich immer für eine sehr, sehr gefährdete Kante. Ich sehe das regelmäßig, wie das teilweise, wie viele Schlagkanten das da gibt. Wenn ich glaube, dass ich, weil ich eine Keramikplatte habe, dass sie unzerstörbar ist und ich werfe mein Geschirr dagegen, ich habe immer den Eindruck, das Geschirr muss ja auch kaputt gehen oder die Töpfe dann irgendwann, das platzt natürlich ab. Die übliche Geschichte ist ja immer, ich räume den Geschirrspüler aus und hau dann an die Unterseite der Arbeitsplatte mit meinem Geschirr, platzt natürlich auch gern was ab. Das war früher so ein Thema bei Glasarbeitsplatten zum Beispiel, aber die sind ja relativ selten geworden, zum Glück.
Also wenn man
grundsätzlich ungeschickt alles, was mechanisch ist.
Ja, wenn man ungeschickt ist, ist keine Schande, aber dadurch können eben Schäden entstehen. Das ist so. Ja? Starke mechanische Einwirkungen erzeugen Schäden. Ganz kurz, Backofen immer trocken halten. Wenn ihr fertig gegart habt, einen dicken Schweinsbraten oder ich habe mal so einen riesen Kassler gehabt, hatte ich mal mitgebracht aus dem Norden, weil das kriegst du hier in Bayern so in der Form nicht. Wir haben Grünkohl gemacht bei einem Kunden und dann habe ich so ein riesen Kassler-Kotelett-Stück da gehabt.
Ja.
Und das ist ja sehr, sehr saftig. Das haben wir dann gegart und so weiter und dann habe ich das ein bisschen länger im Ofen liegen lassen und ruckzuck war vorne die Scheibe nass, weil das dann nachdünstet. Diese Feuchtigkeit ist schlecht für den Korpus und im schlechtesten Fall schlecht für den Backofen. Der Backofen muss trocken gehalten werden. Der kann im schlechtesten Fall von innen rosten.
Genau. Also ich sage mal, ein Massaker gehört nicht in den Backofen. Okay. Wie heißt das nochmal?
Du hast mal gesagt, der gemeine Grieche. Also auch der gemeine Deutsche kann, hast du ja gerade gehört, mit dem Kasslerkotelett auch einen Schaden verursachen. Also Feuchtigkeit im Ofen soll nicht stehen bleiben. Immer schön trocken machen. Trockenlegen, die ganze Geschichte.
Liebe Grüße an Markus Miele. Was hat er gesagt zum Thema Salz und Geschirrspüle?
Das Salz immer vor dem nächsten Programm, unmittelbar vor dem nächsten Programm einfüllen, wenn das Gerät danach verlangt. Und nicht, ich sag mal, freitags auffüllen, übers Wochenende das Salz stehen lassen, unten auf dem Edelstahlboden und montags das Programm beginnen. Das ist Mist. Genau. Das Salz wird den Boden zerfressen.
Genau, liebe Küchenliebenden, und habt bitte keine Angst, eine Info vom Techniker. Ihr könnt das Gerät gerne noch einige Male, ein, zwei oder dreimal auch laufen lassen, wenn die Salzleuchte schon leuchtet. Da ist noch genug Reserve drin. Wenn ihr es dann vergessen habt, dann macht euch ein kleines Zettelchen dran, dass ihr es beim nächsten Mal macht, wenn ihr es jetzt vergessen habt. Also es ist kein Beinbruch. Wichtig ist, wenn ihr was Salz fehlerhaft eingefüllt habt, also sozusagen eingefüllt habt und das Programm war gerade am Ende, dann kommt ihr nicht umhin, das kürzeste Programm einmal leer durchlaufen zu lassen, damit wirklich das Salz rausgespült ist.
Ja, so auch ein Lieblingsthema. Ich bin ja so ein, wie soll ich sagen, meine beiden Damen hier zu Hause, die halten mich wahrscheinlich für leicht autistisch, dass ich vor dem Kochen das Kochfeld putze. Ja, dann heißt es immer, ja, kochst du jetzt, machst du wieder dreckig und so weiter, ja. Warum putze ich das Kochfeld? Sascha, sag mal.
Nein, das ist nicht autistisch. Alle, die es nicht tun, sind potenzielle Serienmörder.
Ah, das ist ein bisschen hart, aber auf jeden Fall sind sie sehr leichtsinnig.
Ja, also selbstverständlich kann doch immer was drauf liegen oder man hat mal die Einkäufe draufgestellt oder so, wie man es macht. Einmal mindestens mit einem trockenen Lappen kurz drüber wischen. Immer.
Oder mit der flachen Hand. Einfach mit der flachen Hand. Das Tuch ist auch gut.
Also ich nehme mir lieber Tuch, aber du, jeder wie er will. Aber immer einmal prüfen, liegt da was drauf?
Liebe Küchenliebenden, Metall, also die Unterseite eines Topfes, ob das eine Pfanne ist oder was, wird Glas niemals verkratzen. Punkt.
Genau.
Nur, wie sagt man so schön, mineralische oder Kristalle, formulier das mal.
Grundsätzlich ja alles, was härter ist.
Also Salz, Zucker wird zum Beispiel
nicht machen. Nee, komischerweise Zucker macht keinen Kratzer. Zucker macht dann ein Problem, dass es irgendwie einbrennt und hart wird und dann vielleicht kratzt. Aber der Zucker an sich, mit dem kriegst du ein Kochfeld nicht zerkratzt. Salz mag sein, ja. Ich habe selbst noch nicht ausprobiert.
Salz kann ich dir garantieren.
Ja? Okay. Ja. Also das habe ich wirklich noch nicht ausprobiert, weil ich werfe mein Salz auch in den Topf. Insofern habe ich das Problem nicht dabei.
Ja, aber es ist auch schwierig. Während des Kochens zum Beispiel dann salzen und so ein bisschen wild salzen, dass überall Salz aufs Kochfeld streut, ist auch ungeschickt. Vermeiden.
Ja,
oder
ich habe ja zum Beispiel das Thema, ich gönne mir ja einen begehbaren Kühlschrank.
Ja.
So, und wenn ich jetzt mal große Portion Gulasch oder Suppe gekocht habe, dann stelle ich es natürlich dann über Nacht in meinen Kühlraum.
Ja, man muss dazu wissen, Sascha ist Jäger, der braucht so einen großen Kühlschrank, damit er die Viecher da ausmachen
kann. Ist auch angenehm, man kriegt auch mehr als eine Kiste Bier gekühlt, wenn es sein muss für den Sommer. Ich habe mich tatsächlich auch schon mal bei ganz hohen Temperaturen 5 Minuten reingestellt, ist auch nicht unangenehm.
Hauptsache, dann schließt vor draußen nicht einer ab, doch.
Ja, Mensch, ich stelle auf jeden Fall den Topf dann da auf den Boden, das ist ein Fliesenboden.
Ja.
Und das ist natürlich das Erste, was ich mache, ich nehme den Topf hoch. Und wisch einmal mit dem Tuch kurz so einmal den Boden ab, bevor ich den dann wieder aufs Kochfeld stelle.
Ja.
Ja, also das ist aber eben so ein Thema. Wir beide gehen pfleglich mit unseren Sachen um und für uns beide ist es selbstverständlich.
Pass auf, ich sag mal, so ein Thema hat mit Kochen nichts zu tun. Wenn du dir morgens frische Socken anziehst, ich gehe davon aus, dass du dir täglich frische Socken anziehst.
Ich habe gar keine Socken an.
Nicht? Immer Birkenstock Zehentrenner oder wie?
Also zumindest jetzt gerade nicht, weil wir ja 26 Grad haben. Nein, ja, Spaß.
Okay. Aber pass auf, du ziehst dir morgens frische Socken an.
Ja.
Ich mache das jetzt zumindest so, ja, halt mich für verrückt, aber ich streife mir doch einmal so kurz unterm Fuß her, wenn ich barfuß irgendwo hergelaufen bin, ob ich vielleicht einen kleinen Krümel oder ein Steinchen oder ein Fussel oder irgendwas am Fuß habe. Das wische ich ja auch einmal ab. Ich will ja auch kein Steinchen in der Socke haben.
Ja, ich bin gestern 4,5 Stunden im Auto gefahren. Stell dir mal vor, nach 10 Minuten beim Autofahren merkst du diesen Fremdkörper, der genau. ja ein bisschen kleiner ist als der Mount Everest im Schuh. Das ja. hältst du doch nicht lang aus. Hm? Nein, so. Hast du vollkommen recht.
Und dieses kleine Steinchen, das wird euer Kochfett beschädigen. Das ja. muss weg.
Guter Hinweis. Mensch, du kannst ja, also irgendwann, ich kann ein bisschen früher in Rente gehen, du kannst meinen Job ja nachher machen hier.
Vielleicht, das sollten wir mal drüber nachdenken. Was auch ganz wichtig ist beim Kauf einer Küche, um später Reklamationen zu vermeiden, einfach zu verhindern, prüft eure Auftragsbestätigung wirklich. Also wenn die kommt, ihr habt die Küche gekauft, alle sind happy, ihr wisst alle noch ganz genau, was ihr besprochen habt, lest unbedingt die Auftragsbestätigung, ganz wichtig. Da können dann so Sachen rauskommen, es gibt ja beim Kühlschrank, ich sag mal, mit einer Nummer kann man den Kühlschrank so weit verändern, dass vielleicht das Eisfach fehlt. Zum Beispiel. Ja, und es gibt ja auch einen Fließtext, da steht auch entsprechend drin, was der Kühlschrank kann und was er nicht kann, sowas. Oder die Pyrolyse ist nicht dabei, aber eigentlich wollte ich die haben. Ein Müllsystem ist kleiner als gedacht oder es fehlt ein Eimer oder so ein Klassiker, die Armatur, der Wasserhahn, ist nur Edelstahlfarben und nicht Edelstahlmassiv. Auch so Klitzekleinigkeiten, Spitzwindigkeiten, deswegen unbedingt die Auftragsbestätigung gut lesen.
Ja, und vor allem auch, es gibt keine dummen Fragen.
Nee.
Also ganz ehrlich, ein Küchenverkäufer, der dann schnippische Kommentare macht, der ist für den Job ungeeignet, weil man hat ja es nicht mit einem Profi zu tun.
Mhm.
Und wenn dann die Nachfrage kommt, sagen Sie mal, ich möchte gerne, mir war ganz wichtig, 2 ganz große Eimer unter der Spüle, habe ich die auch. Dann ist es auch üblich, wir beide kommen aus dem Verkauf, dann machst du nochmal das Verkaufshandbuch auf, irgendwo, was du da hast, oder vielleicht in der Ausstellung zeigst du, den habe ich jetzt eingeplant. Ist das der, den Sie wollen? Nee, ich habe einen anderen gesehen. Schon wieder eine Reklamation vermieden.
Pass auf, du hast ja mal einen Küchenladen gehabt, ne? Du hast ja auch so deine Abläufe gehabt. Es gibt jetzt gerade ganz aktuell im aktuellen Küchenplaner einen Bericht über ein Küchenstudio in München. Ich betreue dieses Küchenstudio zufällig. Ja? Und die machen das folgendermaßen: Wenn die Küchen haben, die etwas weiter ferner in der Zukunft montiert werden, geliefert werden, dann führen die, bevor die Küche dann final bestellt und geliefert wird, wenn die auch noch änderbar ist, führen die nochmal ein kurzes Informationsgespräch mit dem Endgebraucher.
Für jemanden, der, ich sag jetzt mal, ein Haus neu baut, also ich habe es nie gemacht, aber die Idee ist wirklich klasse, weil man natürlich speziell so im Rahmen eines Hausneubaus sich so viele Sachen aussuchen muss, dass man nachher der Meinung ist, die Küche sei hellgrau und sie ist dann doch hellbeige geworden.
Das ist ein immenser Aufwand.
Ja.
Die verhindern dadurch aber schon extrem viele Missverständnisse. Und ich bin mir sicher, mindestens 50% der Küchenendgebraucher wissen bei der Lieferung der Küche gar nicht mehr, ob das der Griff war, den sie wirklich ausgesucht hatten.
Sehe ich ähnlich. Ich kann nur sagen, liebe Küchenliebenden, wenn ihr irgendwo einen Kaufvertrag für eine Küche unterschreibt, dann nehmt euch bitte die Zeit, fordert auch die Zeit vom Verkäufer ein, dass der mit euch den Auftrag einmal Punkt für Punkt durchgeht. Einmal so gedanklich Schrank einer nach dem anderen, einmal bespricht, der Herd ist jetzt dieser, das Kochfeld ist dieses, so sieht der Kühlschrank aus und so weiter. Das ist für mich ein üblicher Ablauf, um genau diese Missverständnisse zu vermeiden. Denn es will ja keiner was Böses, aber beide haben Ärger davon. Aber grundsätzlich, dann braucht man es natürlich auch zu Hause nicht zwingend nochmal ganz intensiv lesen, wenn ich es wirklich so genau durchgegangen bin. Aber entweder intensiv lesen und vor allem besteht bitte auch auf einer ausführlichen Auftragsbestätigung. Es gibt leider immer noch einige, wo dann, na, ich sag mal, das so alles so sehr zusammengefasst draufsteht oder
nur die Gerätetypen hintereinander weg.
Ja,
ne?
Ja, und dann müsste man da im Internet rumsurfen, dann findet man ab und zu die Gerätetypen nicht. Würde ich schon darauf bestehen, also es kann auch jedes Planungsprogramm, druckt mir das Ding bitte einmal im sogenannten Langtext aus, hilft wirklich weiter, damit ich einfach nochmal genau sehe, denn auch der Verkäufer kann ja nicht, das habe ich irgendwann auch schon mal gesagt, alle Anforderungen des Kunden kennen. Aber wenn ihr zum Beispiel an eine Spülmaschine eine gewisse Programmanforderung habt, dann einfach lesen. Hat dieses Gerät das nochmal kontrollieren?
Ja. Eine riesengroße ein riesengroßes Problem ist, eine Reklamation, die wir alle nicht erleben wollen, ist, ich bin beim falschen Küchenprofi gelandet. Ja? Also ja. Ich am Ende, ich habe da eine Küche gekauft, ich fühle mich da nicht wohl, so im Nachhinein liest man auch ab und zu mal in verschiedenen Foren, Mensch, ich habe jetzt eine Küche gekauft, im Nachhinein glaube ich, der Preis war nicht richtig und ich fühle mich nicht richtig beraten, das ist eine richtige Katastrophe. Und dann kommen die Fragen, woran erkenne ich, ob der Küchenprofi ein guter ist? Und dann habe ich jetzt hier mal so für mich formuliert, ist ja klar, wenn draußen ein Küchenliebeaufkleber an der Tür klebt, dann muss es ein guter sein, zum Beispiel.
Ja. Dann hätten wir sie prüfen müssen, schwer dann hätten zu wir sagen. Prüfen müssen.
Aber, also, wichtig ist, es steht nicht an der Tür, ob das ein guter ist. Ihr werdet im Laden sehen, ob euch die Musterküchen gefallen. Und diese Musterküchen, die haben im Prinzip die Handschrift, tragen die Handschrift des Küchenprofis. Wenn euch diese Küchen dann nicht gefallen, dann ist es wahrscheinlich schwer, dass dieser Profi euch die Traumküche plant, die ihr haben wollt. Kann sein. Gibt es einen guten Kaffee? Auch so Kleinigkeiten. Wird da mit Herzblut gearbeitet? Das kriegt man ja raus. Also der Mensch macht den Unterschied. Und es kann ja durchaus sein, dass sich der eine Mensch dort im Küchenstudio, Küchenanbieter, Profi A super wohl fühlt und der Mensch B fühlt sich da überhaupt nicht wohl. Also Küchenkauf ist Vertrauenssache. Findet euren Küchenprofi, prüft das für euch.
Ja, genauso Vertrauen. Bei mir wäre zum Beispiel das Vertrauen nicht gegeben, wenn auch die Musterküchen schon in der Ausstellung alle so halbfertig oder vielleicht auch für den Laien schon sichtbar schlecht montiert sind.
Ja, die Türen schief.
Dann bin ich jetzt mal ganz ehrlich, das ist No-Go. Also ja. Die Ausstellung muss top sein, dann kann ich auch davon ausgehen als Kunde, dass die auch eine Top-Arbeit abliefern. Mhm. Aber wer schon seine eigene Ausstellung nicht in Ordnung hat, natürlich, da kann immer mal eine Spülmaschine fehlen oder wird mal was umgebaut. Das ist üblich, auch je größer die Ausstellungen sind. Mhm. Also ich habe es also selten geschafft, dass bei mir auch wirklich alle 25 Küchen wirklich immer 100% fertig waren, weil wir kennen ja auch so Corona, dann waren mal Geräte nicht lieferbar. Da musste man natürlich auch mal was ausbauen.
Ja, ja.
Aber man sieht trotzdem ja einer Küche an, ist nur ein Schrank ausgebaut oder ein Gerät fehlt, aber der Rest
oder ist
der
die Küche, ausgeschlachtet
oder ja oder war die niemals fertig montiert oder so ähnlich.
Ja.
Darauf muss man dann doch schon ein bisschen achten.
Ja.
Ich möchte auch noch mal ganz bisschen die Lanze brechen für den Küchenhandel. Ja, natürlich kann man auch sich mal Bewertungsportale ansehen. Allerdings, jemand, der eine schlechte Erfahrung aus seiner Sicht gemacht hat, der teilt es 10 anderen Leuten mit. Jemand, der eine gute Erfahrung gemacht hat, teilt es 3 anderen Leuten mit.
Ja.
Das ist so eine Statistik, die gibt es seit 50 Jahren, die hat sich auch wirklich nie verändert. Und natürlich ist deswegen auch der aus seiner Sicht eine schlechte Erfahrung gemacht hat, geneigt, da eine negative Bewertung abzugeben. Natürlich gibt es aber auch Bewertungen, ich habe schon Küchenstudios gesehen, die haben nur 5-Sterne-Bewertungen. Da muss ich mir dann doch auch schon überlegen, ja, Mensch, können die wirklich so gut sein? Da gibt es doch vielleicht auch mal einen, der würde 4 Sterne vergeben.
Das wird im Übrigen auch von den Portalen insgesamt angezweifelt. Also komplett 5 Sterne, das kann nicht echt sein.
Genau.
Die schlechteste Bewertung zu lesen ist auch sinnvoll. Dann aber hinterfragen, Mensch, was ist da wohl passiert? Ja, aber ja, mein Gott.
Also ich kann nur sagen, wenn ihr irgendwo in eurem Wohnort vernetzt seid, ihr seid nicht dort gerade frisch hingezogen, dann ist es wirklich die beste Variante, im Freundes- und Bekanntenkreis herumzufragen, woher habt ihr eure Küche? Bei euch hat das doch so toll geklappt. Vielleicht sogar, wie war der Name des Verkäufers? Ich war bei Gerard Alsdorf, gehen Sie doch da mal hin.
Zum Beispiel.
Ne? Das war's doch. Ja.
Sollte euch mal ein Missgeschick in der Küche passieren, es fällt etwas runter, man verkratzt eine Tür oder irgendwo, es gibt eine Beschädigung und wenn das Kochfeld verkratzt ist, es gibt in irgendeiner Form immer Lösungen. Sprecht euren Küchenprofi an. Der Handel und die Industrie haben zusammen ein sehr hohes Interesse, dass die küchenliebenden Endgebraucher Spaß mit ihrer Küche haben und Freude. Es wird immer eine Lösung finden. Aber, das muss ich dazu sagen, wichtig ist auch, was recht ist, muss recht bleiben. Wenn man da ehrlich miteinander umgeht, dann wird man eine gute Lösung finden.
Exakt.
Ja? Das wäre auch so mein Fazit. Geht gut mit der Küche um, geht gut miteinander um, Ehrlichkeit währt am längsten.
Und wenn man unehrlich ist, dann komme ich und ich deck euch auf.
Dann kommt ein Sascha. So schaut's aus.
Ich denke, das ist dann haben wir tatsächlich, also wenn man jetzt wirklich nicht mehr gut miteinander umgeht, ich kann nur sagen, wir alle kennen das aus Kinderzeiten und von Kindern, Lügen kommen immer raus. Kennst du das auch noch so von deinen Eltern, so dieser Spruch früher?
Ich habe gehört, Lügen haben kurze Beine. Wie groß warst du doch gleich?
1,42.
So, also ich denke, wir haben die ganze Chose schön umrundet hier.
Super.
Das waren ein paar Wiederholungen dabei, ein paar neue Geschichten haben wir auch erzählt und ja. Wir freuen uns über euer Feedback. Wir können mal wieder eine Folge machen in dieser Richtung. Vielleicht kriegen wir noch mal 10 Punkte zusammen. Dann meldet euch sehr gerne.
Ich werde Thomas in Berlin fragen, ob er noch ein paar Punkte für uns hat.
Ich kann mir vorstellen, dass Thomas noch ein paar Punkte hat. Schauen wir mal. Ja, vielleicht laden wir Thomas mal ein, wer weiß. Ja, der Küchenhelfer der Woche. Ich bin dran. Ich mach's ganz kurz. Die Grillsaison geht los oder die ist schon ein paar Tage im Gange, ja. Und ich habe mal eine Grillzange empfohlen, beziehungsweise eine Kochzange. Und so eine Kochzange hat ja in der Regel unten so Kunststoffenden, die antihaft beschichtet sind, mit der man auch in einer Teflonpfanne, in einer beschichteten Pfanne rumkratzen kann, ohne was zu beschädigen. Aber diese Kunststoffnöpsel, die würden natürlich auf einem Grill, wenn der richtig Temperatur hat, Schaden nehmen und verbrennen. Und genau diese Zange ist der gleiche Hersteller. Diese Zange heißt, also der Hersteller heißt Choosy Pro
Kochzange. Ich würde Quisi Pro sagen.
Quisi Pro, Choosy Pro. Quisi Pro, wie auch immer. Wir verlinken das natürlich in den Shownotes, wie das Ding wirklich heißt. Quisi Pro, die ist circa, ist aus Edelstahl, 40 Zentimeter lang so ungefähr, kann man zum Kochen und Grillen nehmen. Das ist meine ultimative Zange zum Grillen. Ohne die geht gar nichts. Ich brauche keine teure Zange von Weber oder wie die alle heißen, alles Mumpitz, das ist die ultimative Zange.
Ja, vor allem, die hat vorne auch so eine Abflachung, also man kann auch ein bisschen damit kratzen, wenn man will, ne? Wenn es mal so irgendwo angeklebt ist, die ersten paar Zentimeter sind so flach, ne?
Ja, gerade in so einem Rost, das geht genau. Ganz gut. Also ja. Das Ding ist wirklich uneingeschränkt gut. Für Sascha, also falls du die noch nicht haben solltest, sie ist Spülmaschinen geeignet.
Ich habe sie und es ist mir bekannt.
Also okay, dann ist das gut. Also wichtig, mit dem Ding nicht in die beschichteten Pfannen, dafür gibt es eine andere uneingeschränkte Empfehlung. Wir verlinken die ganze Geschichte über Otto. Otto ist da unser Partner. Wenn ihr die Zange bei uns dann kaufen solltet, bei Otto kaufen solltet, bekommen wir so eine kleine Provision. Die Zange kostet so irgendwas bei 20 Euro, also auch kein Vermögen.
Ja, Tipp von mir, kauft zwei. Also ich habe die lange und eine deutlich kürzere, wenn der Grill mal nicht mehr so heiß ist. Ich finde, mit der kürzeren lässt sich so flotter arbeiten.
Ich nehme so die kurze für Spargel so. Gerne her. Wieso hast du auch die kurze?
Ja, ich habe beide.
Also wirklich, die gibt es in verschiedenen Längen. Ich glaube in 3-4 verschiedenen Längen. Und die lange ist zum Grillen einfach ziemlich geil. Ja, dann kommen wir schon zur Party-Playlist. Ne? Die schönsten Feten finden in der Küche statt.
Ich habe gerade Angst.
Mal gucken, du weißt genau, ich habe dir bewusst nicht mitgeteilt, was es heute gibt.
Pass auf, Depeche Mode. Ich bin mir relativ sicher, es gibt heute was von Depeche Mode.
Nein, na? Tatsächlich nicht.
Oh,
heute wird getanzt. Heute geht's ums Tanzen.
Oh, Schande und Verrat.
Pass auf, du kommst drauf. Das erste Lied ist die Hymne unzähliger missglückter Hebefiguren vergangener Partys.
Time of my life.
Ja. Genau.
Und es war, liebe Hörer, nicht abgesprochen.
Siehst du auch gerade diese missglückten Geschichten?
Exakt, nein. Es kommt aber tatsächlich, ich war doch gestern unterwegs bis zur holländischen Grenze und zurück. Und den Rückweg habe ich mir dann gegönnt, so ein bisschen durchs Emsland zu fahren und durch Ostfriesland. War zwar ein tierischer Umweg, aber war so ein tolles Wetter. Und da habe ich gerade mal drüber nachgedacht, habe so ein bisschen Musik gehört und habe gedacht, Mensch, was wäre mal eines deiner nächsten Lieder? Und hatte auch leider exakt das auf der Pfanne. Also mit dem konntest du mich jetzt nicht ärgern.
Nee, sowieso nicht.
Wie war das? Das ist nicht von Patrick Swayze, ne?
Nee. Nein, von Bill Medley und Jennifer Warnes.
Genau.
Ja.
Wer hat die Dancing?
Na. Sagt dir Tony Manero was?
Du, ich habe so lange keine Pornofilme mehr geguckt. Ich weiß das nicht.
Hört sich ein bisschen so an, ne? Also Tony Manero hat im Gegensatz zu mir, zumindest in dem Film, richtig volles Haar. Also sehe dann eher so aus wie du. In der Realität hat er aber auch ganz kurzes, schütteres Haar. Ja, Holter die Polter, John Travolta. Der Tanzfilm überhaupt. Saturday Night Fever. Und da gibt's ein Lied von den Bee Gees. Und zwar heißt das Staying Alive.
Staying
das
Alive.
Fehlt auch noch auf der Liste.
Dann habe ich, weißt du was, dann machen wir heute noch ein drittes Lied. Weil verrückt. Das habe ich nämlich gestern gehabt. Das schieben wir jetzt spontan rein.
Pass auf, machen wir. Ich sag dir aber noch eben ganz kurz, ja, was. Erzähl. Also so ein Lebenstipp nochmal. Dieses Lied Staying Alive ist der perfekte Rhythmus, wenn eine Herzmassage durchgeführt wird. Gut,
exakt.
100 Taktschläge pro Minute hat der Song. Also, ja, merken. Wenn ihr das singen könnt, wenn ihr das mit summen könnt, könnt ihr auch Leben retten.
Aber wenn wir jetzt genau bei diesen Tanzliedern sind und genau bei den Dingern, wo man wirklich nicht still sitzen kann,
ja,
dann hau ich jetzt bitte noch hinterher Kenny Loggins Footloose.
Ja, der fehlt sowieso. Gut.
Ne? Dann machen wir jetzt mal drei so eine Tanzlieder. Wir haben die Werkzeugliebe, haben wir ja ein bisschen verschoben. Das müssen wir auch heute nicht machen. Aber dann nehmen wir ein drittes Tanzlied rein, weil das habe ich gestern, glaube ich, dreimal auf der Rückfahrt gehört. Finde ich ja auch nach wie vor affengeil.
Sehr geil. Also dreimal Filmmusik finde ich tipptopp. Astrein. Top. Also liebe Küchenliebenden, die schönsten Feten finden in der Küche statt. Diese Playlist, die verlinken wir über Spotify und ihr findet sie bei Amazon Music. Findet ihr dann entsprechend in den Shownotes. Ja, Sascha, nächste Folge. Episode 32 kommt dann am 7. Juni, am 7.6.2024. Und da kommt ein, ich finde, sehr spannendes Thema. Und zwar Abluft und Umluft.
Mit einem Gast.
Mit einem Gast. Da habe ich übrigens auch eine Zuschrift bekommen. Auf die Folge wird gewartet.
Auf die Folge wird gewartet? Ja, dann machen wir sie doch. Dann machen wir sie doch und dann haben wir auch genau den richtigen Gast dafür. Mit dem habe ich mich ja gerade gestern getroffen und er hat mir zugesagt, dass er das macht. Jetzt kein Star der Branche, aber ne, wir sagen nicht, wer es ist. Das wird in der Folge erst bekannt gegeben.
Genau. Also, liebe Küchenlieben, danke, dass ihr Zeit mit uns verbracht habt. Hat wieder Spaß gemacht. Ich sag mal, alles Gute, viele Grüße aus Bayern. Erstmal, ciao, ciao.
Viele Grüße aus dem Norden, auch von mir. Ciao.
Und? Lebt ihr noch Küche? Oder liebt ihr sie schon, wie Gerard und Sascha? Freut euch auf die nächste Folge von Küchenliebe.
Ich liebe meine Küche, wir sind ein schönes Paar. Ich mag ihre Gerüche und ich mag ihre...